Ich finde diesen Kanzeltausch ganz eine tolle Sache. In den letzten Wochen bin ich immer wieder hier gewesen. Ich fühle mich schon ganz verbunden mit euch, eigentlich zu Hause hier in Altstetten. Und es tut einfach gut, wenn wir Gemeinschaft haben miteinander. Und so freue ich mich wirklich, wirklich, dass wir heute hier zusammen sein dürfen, Gott loben dürfen, über das Wort nachdenken. Und ich wünsche uns, dass wir berührt werden von seinem Wort, das er heute zu uns spricht. Das Thema, wir sind ja mitten in der Predigtreihe, nicht aufgeben, sondern sich hingeben, sich Gott hingeben. Das Thema von heute ist, Jesu Hingabe wirkt Wunder. Wir werden über das Thema Wunder, über das Thema Heilung sprechen, nachdenken. Gestern Abend kam ich nach Hause nach einem langen Tag. Ich war in einem Seelsorgekurs in Rotrist, bin um 6 Uhr abgefahren, kam um 8 Uhr nach Hause und ich war todmüde und auch ein bisschen krank. Ich habe mich erkältet, hatte ein bisschen erhöhte Temperatur, 37,5. Dann habe ich Benny Maron angerufen und gesagt, Benny, ich weiß nicht, wie es mir morgen gehen wird, ob ich einsatzfähig bin. Ich hatte einen schwierigen Tag, habe erhöhte Temperatur, fühle mich wirklich kaputt und schlecht. Und Benny sagt, hey, lass uns dafür beten, dass du morgen Kraft hast und ohne Fieber aufwächst. Und ich denke, das ist genau die richtige Einstellung. Wenn wir ein Problem haben, wenn wir krank sind, hey, wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen für Gesundheit beten. Und so stehe ich heute da. Ich hatte morgen kein Fieber mehr, aber so ganz voller Kraft noch nicht. Aber ich freue mich wirklich, dass ich hier sein darf bei euch. Bei diesem Thema Wunder würde es mich natürlich auch interessieren, hey, was hast du erlebt in deinem Leben? Und ich bin überzeugt, ihr habt kleine Wunder erlebt, aber ihr habt auch große Wunder erlebt. Vielleicht nicht alle, aber ich bin überzeugt, der eine oder der andere hat doch schon große Sachen mit unserem Herr erlebt, weil wir haben einen großen Gott. Und das ist immer ganz spannend, diesen Menschen zuzuhören, diese Zeugnisse. Und ich wünschte mir, ich hätte die Zeit und vielleicht haben wir es auch nach dem Gottesdienst oder auch in den kommenden Tagen, Wochen, wenn wir uns mal treffen, würde es mich interessieren, hey, was hast du schon alles mit Jesus erlebt? Ich erzähle dir auch gerne, was ich schon alles mit Jesus erlebt habe. Das sind doch auch schon einige Sachen in den 41 Jahren, die ich nun auf dieser Welt bin, habe ich auch schon das eine oder andere mit unserem Herrn Jesus erlebt. Wir werden eine Geschichte anschauen und ich glaube, diese Begegnung mit Jesus, von diesem Mann, von dieser Familie, die hat das komplette Leben von denen verändert, weil das war wirklich ein großes Wunder, welches diese Familie erlebt hat. Es hat sie sicher verändert an diesem Tag, weil es passiert nicht immer, dass ein toter Mensch aufersteht. Wir lesen die Geschichte in Markus 5, 21 bis 43. Es ist die Auferstehung der Tochter von Jairus. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm. Und sie drängte ihn und es war eine Frau. Diese Geschichte von der Frau, da komme ich später noch darauf, das lese ich nicht vor, sondern wir machen gleich weiter mit der Geschichte von dieser Familie. Während er noch redete, konnten sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagte zu ihnen, was seid ihr so aufgeregt und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit ihm und geht hinein, wo das Kind war. Und er griff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita kum. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten, sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass sie niemand dies erfahren sollte. Und er sagte, man sollte ihr zu essen geben. Soweit diese Geschichte von diesem Synagogenvorsteher Jairus. Es gibt Situationen im Leben, da werfen sich Menschen vor Gott nieder. In diesem Fall warf er sich vor Jesus nieder, weil er an einen Punkt gekommen ist, wo er einfach nicht mehr weiter wusste. Für uns Männer, ich glaube, Gott hat uns ja auch zum Haupt der Familie gemacht, damit wir uns um unsere Frau sorgen, damit wir sie beschützen, die Kinder, die Familie, damit wir sie lieben. Das ist unsere Aufgabe. Und es ist so in unserer Natur von uns Männern, wenn es ein Problem gibt, dann wollen wir dieses Problem lösen. Wenn der Rasenmäher kaputt ist, dann nehmen wir den Schraubenschlüssel, auch wenn wir keine Experten sind und wir versuchen, das Problem zu analysieren und wir geben keine Ruhe, bis wir das Problem gelöst haben. Wenn du nicht so handwerklich begabt bist, vielleicht mehr Informatiker, dasselbe. Wenn du Programmierer bist und es funktioniert nicht, im Code hat es einen Fehler, da gibst du keine Ruhe, bis du den Fehler im Code gefunden hast und du willst es lösen. Das ist so in unserer Natur von uns Männern. Das Problem ist, gewisse Probleme im Leben lassen sich nicht einfach lösen. Und ich glaube, dieser Mann, dieser Jairus, der kam an seine Grenzen. Und er warf sich von Jesus nieder und er hatte, sah keine andere Möglichkeit, noch den letzten Ausweg kommen und meine Tochter ist am Sterben. Ich habe das selber mal erlebt im Amazonas, als ein Vater in der Nacht am Abend zu mir und zu meinem Begleiter kam, weinend. Und er sagt, komm und helft mir. Mein Sohn ist krank und er hat Bauchschmerzen und er windet sich von Schmerzen. Kommt und helft mir, betet für meinen Sohn. Wir haben uns aufgemacht in der Dunkelheit, sind durchs Dorf gelaufen. Ich habe mich noch an einer Wurzel gestoßen, fast den Zehen gebrochen. Am Schluss war ich der Heilung brauchte. Nein, so schlimm war es nicht. Wir kamen dann zum Haus und ähnlich wie bei dem Haus von Jairus waren Menschen rund ums Haus. Das war so ein Palmendachhaus. Da hatte keine Wände. Die Menschen standen da rundherum und schauten diesem Kind zu, wie es den Bauch hielt. Und es war eine Gegend, da gab es kein Krankenhaus, da gab es keine Apotheke, keine Medizin. Und wir beteten für das Kind vielleicht eine Stunde, 2 Stunden lang. Es wurde nicht sofort besser, aber am nächsten Tag hat es keine Schmerzen mehr. Und der Vater kam und sagte, vielen Dank, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch Zeit genommen habt, um für mich und mein Kind, meinen Sohn zu beten. Was mich berührt hat, war diese Hingabe vom Vater, der kam unter Tränen und gesagt hat, hilf mir. Und wir Männer, wir müssen manchmal an diesen Punkt kommen, wo wir bereit sind, Hilfe anzunehmen, weil wir haben nicht alles im Griff. Da gibt es Probleme, die du selber nicht lösen kannst. Und es ist nicht falsch, Hilfe zu holen. Und es ist vor allem nicht falsch, Hilfe bei Gott zu holen. Und genau das hat dieser Jairus gemacht. In der Notsituation hat er sich vor Jesus niedergeworfen. Das müssen wir lernen. Nicht nur die Männer, auch die Frauen natürlich, müssen wir lernen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Das Beste ist natürlich, dass wir das machen, bevor wir nicht weiter wissen. Leider ist es so, dass wir oft erst an diesen Punkt kommen, wenn es wirklich keinen anderen Ausweg mehr gibt, erinnern wir uns, hey, ich könnte ja noch beten, ich könnte ja mit diesem Problem zu Gott kommen. Das Beste ist, wenn wir das machen, bevor wir in dieser Situation sind. Das ist einfach ein Rat von mir an euch, hey, macht das jeden Tag. Werft euch vor Gott nieder und sagt, hey, ich brauche deine Hilfe in kleinen wie in großen Situationen, in Schwierigkeiten, aber ich brauche auch deine Hilfe, wenn es mir gut geht, weil ich möchte nicht von mir selber abhängig sein. Wir sehen auch in dieser Geschichte, die Menschen sind bereit, alles zu tun, wenn sie in dieser Notsituation sind. Sie sind sogar auch bereit, Geld auszugeben. Das sehen wir nicht in der Geschichte von Jairus, sondern das sehen wir in der Zwischengeschichte. Das habe ich nicht gelesen, aber die einen oder anderen kennen vielleicht diese Geschichte, wenn ihr das lest. Als sie da auf dem Weg waren nach Hause zu Jairus, da kam eine Frau, die ganze Menschenmenge ging mit und da war eine Frau, die hatte Ausfluss, also die hatte die monatliche Blutung als Frau, stoppte bei ihr einfach nicht. Die ganze Zeit hatte sie diesen Ausfluss und sie wurde geheilt, weil sie Jesus berührte. Aber wir lesen von dieser Frau im Text, dass sie schon bei ganz vielen Heiler war und sie hatte viel Geld ausgegeben. Sie hatte sogar ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Das zeigt mir, Menschen sind bereit, alles zu tun, um gesund zu werden. Da spielt Geld oftmals keine Rolle mehr. Ich habe das auch selber gesehen, beobachtet bei Menschen, die auch im Amazonas, da gibt es auch viele Schamanen, Heiler. Und wenn die Kinder krank waren, dann haben die Eltern meistens ihr ganzes Geld genommen, das sie noch hatten, und gingen zu diesem Schamanen und haben ihm das Geld gegeben, damit er die Kinder heilt. Das Problem ist, in vielen Fällen hilft das nicht. Auch bei dieser Frau hat nichts geholfen. Es war der falsche Weg. Also wir wollen eine Lösung, wir gehen einen Weg und denken, versuchen alles, um daran zu setzen, damit ich oder meine Familie gesund wird. Ich hatte zwei Schulkollegen in der Primarschule, zwei enge Freunde, und einer von denen, den habe ich vor 2-3 Jahren wieder getroffen, im selben Dorf. Er wohnte ziemlich nah an dem Haus, wo wir wohnen, ist fast mein Nachbar. Und ich war überrascht, als er sagte, was seine neue Aufgabe, seine neue Arbeit ist. Er wurde Geistheiler. Und er heilt Menschen mit fernöstlicher Heilkunst. Kannst du im Internet, kannst du ihn buchen, du kannst zu ihm gehen. Das kostet, so eine Session kostet, glaube ich, 150 Franken in der Stunde. Und wisst ihr was? Menschen sind bereit, dafür zu zahlen. Menschen sind bereit, dafür zu bezahlen. Er kann davon leben. Und wahrscheinlich verdient er noch mehr als in seinem vorherigen Job als Sozialarbeiter. In dem sehe ich auch, dass Menschen haben Hunger und Durst nach einer unmittelbaren Gotteserfahrung. Menschen wollen sehen, dass Gott wirkt. Menschen wollen als Beweis ein Wunder. Als Beweis, dass Gott existiert. In der Geschichte, als der Jairus kommt und sich niederwirft vor Jesus, da kommt die ganze Menschenmenge zusammen und sie begleiten ihn nach Hause. Warum? Weil sie das Wunder sehen möchten. Menschen hungern und dürsten nach unmittelbarer Gotteserfahrungen. Wir wollen einen Beweis, dass es Gott gibt. Wenn wir jetzt von Wunder sprechen, warum Wunder? Warum hat Jesus Wunder getan? Wir lesen ja auch in der Zeit von Jesus. Und so wie es Uli gesagt hat am Anfang, es wäre doch spannend gewesen, das auch zu sehen. Warum? Weil auch du und ich, wir dürsten nach dieser Gotteserfahrung. Wir möchten sehen, dass Gott wirkt in unserem Leben. Das ist in uns. Und es wäre wirklich schön, auch das live mitzuerleben. Und viele Menschen wollten das live miterleben. Aber warum die Wunder? Warum hat Jesus so viele Wunder getan? Und wenn ich von Wunder spreche, die Definition, es gibt ja kleine und große Wunder. Seid ihr mit mir einverstanden? Manchmal sind auch die kleinen Wunder sind etwas wirklich Großes. Aber bei Jesus, der hat ja jetzt wirklich Wunder getan, die sind physikalisch nicht erklärbar. Wenn er übers Wasser gelaufen ist, wenn er aus wenig Essen für 5000 gemacht haben, ist das physikalisch nicht erklärbar. Es gab immer wieder Menschen, die haben das versucht zu erklären, Theologen, die haben versucht, das zu entmythologisieren und sagen, ja, da gibt es eine Erklärung dafür. Theologe Bultmann war so einer. Jesus wusste, wo die Steine waren und er ist über die Steine gelaufen. Aber wenn wir von Wunder sprechen, dann sagen wir, dass Jesus Dinge getan hat, die sind physikalisch außergewöhnlich, also nicht möglich, außergewöhnliche Dinge, die es so in normalerweise nicht gibt. Und in der Geschichte von Jairus sind sie auf dem Weg zum Haus. Und dann kommen diese Stimmen und sagen, hey, weißt du was, deine Tochter ist gestorben. Da kamen Menschen mit der Nachricht und sagen, weißt du was, deine Tochter ist gestorben. Lass den Meister in Ruhe. Du musst dich nicht mehr um ihn kümmern. Die Situation hat sich erledigt, tut mir leid, Pech für dich. Aber es gibt keine Lösung mehr. Du musst ihn nicht mehr stören. Und gerade wenn es um Wunder geht, glaube ich, da kommen diese Stimmen, diese rationalen Stimmen, gerade wenn es aussichtslos ist und sagen, hey, warum beten wir überhaupt dafür? Es gibt ja sowieso keine Lösung. Warum gehst du überhaupt noch zu Gott? Warum? Ja, der hat ja sowieso keine Zeit. Der hört dich sowieso nicht, weil die Tochter ist gestorben. Ich habe das erfahren in der Bibelschule. Da hatte ich auch zwei Mitstudenten, die waren in meinem Zimmer. Einer war ein Engländer, der andere war ein Peruaner. Ich habe in Peru meine theologische Ausbildung gemacht. Und da gab es eine sehr traurige Geschichte, als ich mitten in meinem Studio war, in meinem Studium. An einem Nachmittag, meine beiden Kollegen sind aufs Fußballfeld gegangen und der Ball ist aufs Auladach geflogen. Und Steve, der Engländer, ist aufs Dach gestiegen, das Dach war nicht sehr stabil und ist eingebrochen und 10 Meter in die Aula auf den Boden geknallt. Er war nicht sofort tot, hatte ein Blutgerinnsel im Kopf, wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Abend gingen wir alle ins Krankenhaus und wir haben gebetet. Und als dann so um 9 Uhr abends die Nachricht kam vom Doktor und gesagt hat, er ist verstorben an dem, was im Kopf passiert ist, an dieser Blutung im Kopf, das hat mich verändert. Von da war ich ein anderer Mensch. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich wurde viel sensibler. Immer wenn es um Tod geht, fing ich an zu weinen. Das hatte ich vorher nicht. Ich wurde verändert durch diese Erfahrung, aber auch mein Studienkollege, als wir dann ein Problem hatten, eine Woche später, und ich zu ihm sagte, hey, weißt du was, lass uns dafür beten. Dann sagte er, warum sollen wir beten? Gott hat uns ja nicht gehört, als wir für Steve gebetet hatten, und ich habe keine Lust zu beten. Durch die Verletzung, durch diese Stimmen, hey, was, es bringt ja eh nichts. Tochter ist gestorben, lass Gott, lass Jesus in Ruhe. Das sind diese Zweifel, diese Stimmen, die in uns hochkommen und nicht zulassen, dass wir uns hinknien und für Wunder beten. Diese Zweifel. Aber Jesus gibt Jairus eine Antwort. Als diese Stimmen kommen, was sagt Jesus? Keine Angst. Ich finde das spannend. Zuerst sagt er einmal, keine Angst. Auch wenn die Situation jetzt vom Regen in der Traufe ist. Das Kind war krank, jetzt ist es tot. Keine Angst. Glaube nur. Glaube nur. Ja, toll. Glaube nur, wenn die Tochter gestorben ist. Und Jesus sagt, glaube nur. Wow. Was bedeutet das? Und auf das möchte ich jetzt im zweiten Teil drauf eingehen. Glaube nur. Wenn es um unseren Glauben geht, habe ich hier vier mögliche Grundhaltungen aufgeschrieben. Du kannst die Grundhaltung haben und sagen, heilen kann nur der Arzt. Es gibt Menschen, die leben nach dieser Grundhaltung, die vertrauen auf die Wissenschaft, die vertrauen auf die menschlichen Fähigkeiten und sagt, hey, die einzige Lösung, die wir Menschen haben, ist, dass wir zum Arzt gehen. Heilen kann nur der Arzt. Aber wenn wir diese Grundhaltung haben, dann müssen wir auch nicht zu Gott gehen. Dann müssen wir uns auch nicht vor ihm niederknien, weil dann macht das Ganze gar keinen Sinn. Heilen kann nur der Arzt. Eine zweite Grundhaltung ist, Heilung durch Gebet ist möglich, aber außergewöhnlich. Da erkennen wir, dass Gott die Kraft hat zu heilen, Wunder zu tun, aber es passiert sehr selten. Oder es passierte zur Zeit von Jesus. Heute passiert das vielleicht nicht mehr so viel. Oder es passiert in Ländern, die weit weg sind von uns, im Missionsgebiet Afrika, Asien. Da hören wir Zeugnisse von Menschen, die wirklich außergewöhnliche Dinge passieren. Aber bei uns ist das sehr, sehr außergewöhnlich. Ist interessant, dass im Anschluss an diese Geschichte Jesus nach Hause geht, zu seiner Familie, in sein Dorf und predigt vor den Menschen. Und die Menschen sind überrascht und sagen, hey, was ist das für einer? Wir kennen doch den Vater, die Mutter. Der ist ja gar nicht so speziell, wir kennen den. Und wisst ihr was? Jesus tat ganz wenige Wunder da. Weil die Menschen hatten diese Einstellung. Die Menschen, die ihn am besten kannten, die ihn von klein auf kannten, die glaubten nicht oder hatten eben diese erste Grundhaltung, diese erste oder zweite Grundhaltung. Und wir lesen, Jesus tat ganz, ganz wenige Wunder in Nazareth. Nur wenige Kranke wurden geheilt. Okay, dritte Grundhaltung, Heilung durch Gebet ist selbstverständlich und normal, aber sie geschieht nicht immer. Das ist eine Grundhaltung, das sind Menschen, die sagen, hey, wenn ich ein Problem habe, da komme ich zu Gott, da bete ich und ich glaube daran. Aber es ist auch möglich, dass vielleicht keine Heilung eintritt oder kein Wunder, für das Wunder, das ich bete. Dann gibt es noch die vierte Grundhaltung, wo Glauben ist, geschieht auch Heilung. Das sind Menschen, die nehmen die Bibelverse, und da gibt es mehr als einer, der darüber spricht, wenn du Glauben hast, dann versetzt dieser auch Berge. Kennt ihr den? Wenn wir Glauben haben, nur so klein wie ein Senfkorn, dann versetzt er Berge. kommt zu mir, sagt Jesus, und bittet den Vater, und er wird geben für das, was ihr bittet. Da gibt es, kannst du mal nachschauen im Neuen Testament, da gibt es ganz, ganz viele Bibelverse, und die Menschen, die nehmen diese Verse wörtlich. Das Problem ist, wenn wir sagen, wo Glaube ist, geschieht auch Heilung, extrem viel Druck. Weil was ist, wenn es nicht so ist, wie wir uns das vorstellen? Und da kommt dann oftmals dieser Druck und sagen, hey, jetzt haben wir doch gebetet und es passiert nichts in deinem Leben, da stimmt was nicht. Hast du Sünde? Oder wir selber machen uns den Druck, warum werde ich nicht geheilt? Ist etwas falsch bei mir? Habe ich zu wenig Glaube? Und das ist nicht zielführend. Ich glaube, das ist schwierig. Das ist ein bisschen das Problem bei dieser Grundhaltung. Wo Glaube ist, geschieht auch Heilung. Aber wir haben auch Bibelverse, die diese Haltung unterstützen. Ist biblisch. Ist biblisch. Ich möchte euch eine fünfte Grundhaltung, und die gefällt mir ganz gut. Bei der Vorbereitung hat mich das angesprochen. Und bei dieser Grundhaltung kommen wir einfach mal ein bisschen weg von unserem Fokus als Mensch. Und der Fokus ist wieder hin zu Gott. Wir knien uns vor ihn nieder. Und diese Grundhaltung ist, ich glaube an Gott, nicht an meinen Glauben. Ich glaube an Gott und nicht an meinen Glauben. Und ich glaube, das ist das, was Jesus sagt zu Jairus. Glaube an Gott, glaube an ihn. Was bedeutet das? Glaube an Gott und nicht an deinen Glauben. Weil, zuerst einfach nochmal zur Wiederholung. Wenn wir sagen, hey, ich glaube an meinen Glauben und ich habe so einen starken Glauben, und dann sagen wir, hey, ich kann ja das. Durch meinen Glauben habe ich dieses Wunder vollbracht, und es gibt nicht wenige Heiler, nicht wenige Menschen, die sich vor eine Menschenmenge stellen und so diese Einstellung haben, durch mich, durch meine Kraft, durch meinen Glauben. Und das ist das Problem, wenn plötzlich das Wunder ins Zentrum kommt und nicht mehr das Ziel. Weil wir müssen uns auch vor Augen haben, das Wunder, das ist nur ein Werkzeug, das ist nur ein Symbol, um uns näher zu Gott zu bringen. Das Wunder bezeugt nur seine Kraft, seine Macht. Durch das Wunder, warum hat Jesus Wunder getan? Um zu zeigen, dass er Herr über den Tod ist. Warum hat Jesus Wunder getan? Weil er Mitleid hatte mit unserer Situation. Weil er Mitleid hatte mit den Menschen. Aber es ging nicht um das Wunder, es ging darum, dass Gott die Menschen berühren wollte, dass Gott den Menschen helfen wollte, dass er sie heilen wollte, dass er eine Begegnung mit diesen Menschen wollte. Okay, also was bedeutet das? Ich glaube an Gott, nicht an meinen Glauben. In erster Linie, ich glaube an die Erfüllung seiner Verheißung. Gott hat uns eine Verheißung gegeben. Und ganz viele Verheißungen hat Gott uns gegeben. Und eine von den Verheißungen, das lesen wir in diesem Psalm. Und da steht, wenn du mich anrufst, wenn du zu mir kommst, wenn du dich vor mir niederkriegst, dann werde ich dich erhören. Und ich glaube an diese Verheißung, dass Gott dein Gebet erhört. Das dürfen wir glauben. Der Punkt ist, und da komme ich zum nächsten, wir zweifeln daran, dass Gott uns nicht erhört, wenn es nicht nach unserem Willen geht. Dann sagen wir, ja, er hat mich nicht erhört. So wie mein Studienkollege. Wisst ihr was? 2012 hatte mein Studienkollege einen schweren Unfall. Er wurde mit dem Auto angefahren, auf dem Motorrad. Er hatte auch eine Kopfverletzung. Er ist nicht gestorben. Er hatte sein Gedächtnis verloren. Als ich ihn anrufe, erkannte er mich nicht mehr im ersten Moment. Ich habe ihn getroffen im letzten Januar und er hat mir alles erzählt, seine Begegnung 2012 mit Gott durch diesen Unfall. Aber wisst ihr was? Ich habe ihn dann gefragt, und was hat das in dir ausgelöst? Und er hat gesagt, ich habe so viel erlebt, wie Gott mir geholfen hat. Er hatte kein Geld. Er lebte in einer Zone von Peru, die sehr arm ist, eine von den ärmsten Zonen in Peru. Und er hat Wunder erlebt, wie Menschen kamen und ihn im Krankenhaus bezahlten für seine Operation. Und er sagte, heute verstehe ich. Und er hat seinen Glauben wiedergefunden durch diesen Unfall. Und er erlebt es jeden Tag, sagt er. Er ist Pastor heute in einer Gemeinde in Lima, in der Hauptstadt. Und es war so witzig, mit ihm zu sprechen. Ich musste ihm dann alle Geschichten erzählen, an die er sich nicht mehr erinnern konnte. Und wir waren zu dritt, noch ein anderer Studienkollege. Und wir haben ihm alles erzählt, was er sich nicht mehr erinnern konnte. Wir haben gelacht. Und auch in dieser schwierigen Situation merkten wir einfach, hey, diese Verbundenheit und Gott ist groß. Und er selber hat gesagt, auch wenn ich mein Gedächtnis nicht komplett habe, es kamen dann immer wieder gewisse Sachen, hat er sich erinnert. Aber ich erlebe, dass Gott wirkt. Und das ist der Punkt. Wir müssen erkennen, dass wenn es nicht so läuft, wie wir das wollen, dass wir an seine Weisheit glauben müssen. Weil Gottes Weisheit ist größer als unsere Weisheit. Und da müssen wir lernen zu vertrauen. Es soll nicht immer nach meinen Ideen gehen, sondern dieser Vers. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wenn wir zu diesem Vers Amen und Ja sagen, dann sagen wir auch, ich glaube, dass Gott es besser weiß, was richtig und was falsch ist für mich. Und wenn ich bete für Wunder und es passiert nicht das, was ich mir vorstelle, es wird vielleicht noch schlimmer, dann glaube ich doch an seine Weisheit und dass es schlussendlich gut kommt. Ich glaube an seine Kraft. Und darum hat Jesus diese Wunder auch getan. Diese Wunder sind ein Ausdruck von seiner Kraft. Dazu ist Jesus Christus auch gestorben und auferstanden, um zu zeigen, dass er Herr über Leben und Tod ist. Und das ist schlussendlich die Heilung, die wir brauchen. Jeder von uns muss in erster Linie nicht von einer Krankheit geheilt werden, sondern von der schlimmsten Krankheit, von der Sünde, von dem Tod. Weil die Sünde heißt, die führt zum Tod. Und von dieser Krankheit müssen wir geheilt werden. Und Jesus hatte die Macht, dass Kranke, Blinde wieder sehen konnten, Lahme konnten gehen. Diese Tochter wurde vom Tod auferweckt. Und das zeigt, dass Jesus uns von jeder Krankheit heilen kann. Jesus hat Kraft. Jesus steht über allem. Und an das glauben wir. Und wir glauben an Gott und wir glauben an seine Güte. Wir haben es gelesen im Psalm 147, passt wunderbar. Am Anfang ist das auch geschrieben. Warum hat Jesus geheilt? Warum hat er sie von der Krankheit befreit? Weil er Mitleid hatte mit den Menschen. Und weißt du was? Gott hat Mitleid mit dir. Wenn es dir nicht gut geht, dann ist das Gott nicht egal. Weil Gott ist Güte und Gott möchte dich befreien. Gott möchte dir helfen. Und da möchte ich dir einfach Mut machen. Vielleicht hast du viele Zweifel in deinem Leben. Hast du Erfahrungen gemacht, wo du enttäuscht, verletzt bist von Gott, weil es nicht nach deinem Plan ging. Nimm diese vier Punkte mit und lerne an Gott zu glauben, weil das ist biblisch. Das ist das, was die Bibel über Gott sagt. So ist Gott. Seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Seine Weisheit übersteigt unsere Weisheit. Seine Kraft überstärkt unsere Kraft, da wo wir am Ende sind. Und das muss auch die Medizin und jeder Arzt muss das erkennen. Auch er hat nicht die Lösung für alle Probleme. Auch die kommen an ihre Grenzen. Aber Gott kommt nicht an seine Grenzen. Und Gott ist Güte, er will dir helfen. Und mit diesen Worten lade ich dich einfach ein. Ich weiß nicht, was so deine Grundhaltung ist, gegenüber Wunder. Wenn wir vor diese vier Punkte, was bis jetzt deine Grundhaltung ist, glaubst du, dass Gott Wunder tut? Glaubst du, dass Gott Wunder in deinem Leben tut? Auch große Wunder? wenn du Hilfe brauchst. Ich bin kein Spezialist, wenn es darum geht, Menschen zu heilen. Mein Name ist Raphael, der heißt Gott heilt. Und ich habe mir einfach gesagt, hey, ich möchte das lernen. Ich möchte lernen, für Menschen zu beten. Und ich glaube, wir müssen das auch wieder lernen, zu beten, uns niederzuknien, zu Gott zu kommen. Wir können auch das gemeinsam machen. Und wenn du ein Anliegen hast, da bin ich gerne bereit nach dem Gottesdienst. Hey, wir können für deine Krankheit, dein Problem beten. Wir können das gemeinsam lernen. Ich möchte das lernen. Ein Pastorkollege von Reineck, der hat im Moment auch eine schwierige Zeit, hat eine Augenoperation und ist nicht so toll im Moment, die Heilung tritt nicht so ein. Und ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, weißt du was, ich möchte lernen, für dich zu beten. Und wir haben angefangen, für ihn zu beten. Und er hat auch gesagt, ich möchte auch das lernen. Wir sind Pastoren, aber auch, wir haben schon viel mit Gott erlebt, aber wir müssen lernen. Und ich glaube auch, dieses Vertrauen, dieses Beten für Heilung, für Wunder, das können wir lernen. Können wir lernen, von Jesus uns hinzugeben, weil diese Hingabe, die bewirkte Wunder. Ich habe nicht alle Antworten, ich weiß auch nicht, was passieren wird, aber ich möchte diesen Vertrauen, diesen Glauben an Gott möchte ich haben. So lade ich dich ein, ich bete für dich, auch Entscheidungen zu treffen und sagen, hey, Jesus, ich möchte wieder mehr lernen, an dir zu vertrauen, an dich zu glauben und nicht an meinen Glauben. Es hängt nicht von dir ab, sondern es hängt ab von seiner Kraft, von seiner Güte, von seiner Weisheit. Ich bete für dich. Jesus Christus, wir loben und preisen dich im heutigen Tag. Wir kommen demütig vor dir, weil wir oftmals nicht alle Antworten haben. Ich habe viele Fragen an dich. Und ich vertraue aber, dass diese Fragen auch eines Tages beantwortet werden, wenn ich in deiner Gegenwart bin. Aber was ich verstanden habe, ist, dass ich mich vor dir niederknien möchte und zu dir kommen, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Ich bete für meine Brüder und Schwestern hier. Ich weiß nicht, was momentan ihre Herausforderung ist, was ihre Verletzungen, ihre Fragen sind, aber ich möchte sie segnen und ich möchte, dass wir gemeinsam lernen als Gemeinde, dass wir lernen, uns vor dir niederzuknien, zusammen mit Jairus, dass wir zu dir kommen und sagen, Herr Jesus, hilf. Wir brauchen deine Berührung, wir brauchen Begegnung mit dir. So wirke du, Heiliger Geist, in diesem Moment und sprich zu uns. Und gib uns Vertrauen, gib uns diesen Glauben an dich, an deine Kraft, an deine Güte und an deine Weisheit. Danke, dass wir füreinander beten dürfen, dass wir nicht alleine sind und dass wir einander unterstützen dürfen in diesen Situationen. Amen.